Gut. Ich möchte heute mit euch über ein Thema reden, das die Nelly schon ein bisschen angesprochen hat. Wir haben ja, kannst du die erste Folie drauf geben? Ich möchte mit euch reden, machen wir die nächste Folie. Die Janelle hat über unsere Vision gesprochen und es ist ja, hat damit zu tun, dass wir begeistert von Gott Menschen helfen wollen, echte Nachfolger Jesu zu werden und gemeinsam starke, geisterfüllte und einflussreiche Gemeinden bauen, die Gott verherrlichen. Es geht nicht um uns, es geht nicht um Every Nation, es geht nicht um die Gemeinde in erster Linie, sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Und wir wollen Gott in allem, was wir tun, verherrlichen. In allem. Und in allem bedeutet auch, dass wir Gott in guten Zeiten verherrlichen wollen, aber auch in herausfordernden Zeiten. Und das vergessen wir manchmal. Gott verherrlichen bedeutet nicht immer nur, dass alles easy geht und leicht geht. Sondern Gott manchmal und oft wird Gott in deinen dunkelsten Momenten, strahlt Gott am hellsten. Das heißt, ich möchte jetzt keine Leidenstheologie vor uns ausbreiten. Ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der seine Kinder liebt, der seinen Kindern Gutes tun will, der für seine Kinder da ist. Aber Gott hat auch einen Plan für diese Welt. Und das bedeutet manchmal, dass wir bereit sein müssen, wie Jesus Christus auch Opfer zu bringen. Jesus Christus selber hat gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und das hat damit zu tun, dass Gott einen gewaltigen Plan für diese Welten, für diese Menschen hat, weil Gott weiß, dass du und ich, wir stehen schon auf der Siegerseite. Wir werden eine Ewigkeit in so einer Herrlichkeit und Schönheit und Pracht und Freude verbringen, dass diese 80 Jahre oder 90 auf dieser Erde oder was immer es sind, total verblassen dagegen. Die Bibel sagt uns, es wird so schön sein, dass wir das völlig vergessen werden, das Leid und die Dinge, die vielleicht davor waren und notwendig waren. Und manchmal bedeutet es auch, dass Menschen bereit sind, ihr Leben hinzugeben, damit Gott Dinge zum Durchbruch bringen kann. Hat einmal einer der großen Kirchenväter, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wer das war, hat einmal gesagt, der ist den Löwen vorgeworfen worden. Und er hat gesagt, vorgeworfen. Stimmt, oder?
Ja.
Aha. Und er hat gesagt, mögen meine Knochen im Maul dieser Löwe der Same sein, der das Evangelium zur Blüh bringt. Und es ist dort dann eine Riesenerweckung, soweit ich weiß, in dieser Gegend dann auch entstanden. Und wir lesen das wieder und wieder von Missionaren, die bereit waren, ihr Leben hinzugeben. Und das hat was freigesetzt. Vielleicht zuerst im Geistlichen, aber dann auch im Natürlichen. Und es fällt uns schwer, liebe Geschwister. Das ist nicht so einfach. Wir leben in einer Gesellschaft, wo alles ausgerichtet ist auf easy-cheesy. Es muss schnell gehen, es muss sofort gehen und alles dient mir. Unsere Gesellschaft ist ausgerichtet auf, es geht nur um dich. Wichtig ist, dass es dir gut geht, dass du schön bist, dass du Erfolg hast, dass bei dir alles klappt. Und das beeinflusst uns Christen genauso. Wir nehmen es manchmal gar nicht mehr wahr, aber dieses Denken, das du da teilweise schon mit der Muttermilch eingesogen bekommst, dann, das ist da. Und Gott lässt manchmal auch Dinge zu, die uns helfen, dass wir von diesen Sachen gereinigt werden. Und ich möchte heute mit euch eine Geschichte anschauen, nämlich von Paulus und von Silas, die Gottes gewaltiges Wirken erlebt haben, aber die auch mit großen Herausforderungen konfrontiert worden sind. Und in dieser Geschichte sind so zwei, drei Punkte drin, die wir immer gedacht haben, warum, das passt nicht zusammen. Wieso ist das so? Ich habe jetzt letztens eine Predigt gehört, auch vom Jim LaFoon, das ist einer der Propheten von unserer Bewegung, wo er auf diese Dinge eingegangen ist, und darum habe ich einiges auch von dem rausgenommen. Lass uns das einmal anschauen, lass uns den Kontext einmal anschauen vom Paulus und vom Silas. Kannst du mir die nächste Folie? Na, geh nochmal zurück. Ich finde, das ist so ein gewaltiges Bild. Das ist bei uns in der Küche aufgenommen. Geh noch eins zurück. Ich mache immer wieder mal so mit Keimlingen. Kennst du Keimlinge? Die pflanzen du ein und dann kannst du ins Müsli schmeißen. Und eines Tages komme ich in der Küche und sehe, wie da aus diesem Abfluss vom Ding so ein wieder alle Umstände bahnt sich da das Leben einen Weg da. Und ist so ein Keimling da in diesem Abfluss drin gesteckt und hat ausgetrieben und kommt auf einmal so ein Ding raus. Und für mich ist das so ein Bild, dass, ich meine, das ist Metall, das ist da gibt es keine Erde, da ist nichts. Es ist auch sauber, möchte ich sagen, bei uns in der Küche. Hat es nichts mit dem zu tun. Nur um das ganz klar zu machen. Aber wieder alle Umstände wächst so ein Ding da. Da drunten ist dunkel, da ist nichts, ein bisschen feucht ist es, ja. Und wächst da raus. Okay, gehen wir zum Paulus und zum Silas, weil wir haben einiges da vor uns noch heute. Das dritte Bild. Das ist so ein bisschen der Zusammenhang vom Paulus und vom Silas, damit wir den Kontext auch haben. Der Paulus und der Silas, die waren in Jerusalem. Ich glaube, beide waren in Jerusalem. Da war das Apostelkonzil, wo sie darüber geredet haben, müssen Christen, Heidenchristen, Juden werden, also sich beschneiden lassen, die Gesetze halten, oder damit sie dann wirklich gläubig sein können. Und ich bin so dankbar, dass die Apostel, speziell als Mann, gesagt haben, nein, das ist nicht notwendig. Ihr wisst sehr, es ist eine unangenehme Sache. Und nach dem Apostelkonzil sind sie nach Antiochia hinauf und dort hat Paulus gesagt, komm zu Barnabas, hey, reisen wir doch wieder durch diese Gemeinden da, das ist die heutige Türkei, reisen wir da durch und besuchen die Gemeinden, die wir auf der ersten Missionsreise da, denen wir gedient haben. Und Barnabas ist begeistert und sagt, ja super, da gehen wir nach Barnabas. Da gehen wir hin und das machen wir. Und übrigens, ich nehme den Markus Lukas mit. Und der Markus Lukas, der Paulus sagt, spinnst du? Völlig daneben, das ist der Typ, der uns da bei der ersten Missionsreise verlassen hat, der das nicht durchgestanden ist, der wieder zurückgegangen ist, weil kannst du dich erinnern an die ganzen Umstände, die wir gehabt haben mit diesem Warmduscher Markus Lukas. Und nein, der kommt auf keinen Fall mit. Und dann streiten sie miteinander und der Streit wird so heftig, dass sie nicht mehr miteinander da das machen können und sich trennen. Und der Paulus und der Silas, die ziehen dann da entlang und der Barnabas und der Johannes Markus gehen nach Zypern und evangelisieren dort. Später lesen wir dann, dass der Paulus auch wieder gesehen hat, dass sich der Markus verändert gehabt hat und sogar gesagt hat, schick ihn mir, denn er wird mir sehr nützlich sein für meinen Dienst. Und so ziehen der Paulus und der Silas da durch diese ganzen Gemeinden, Derbe, Lystra, Ikonien, Antiochia, predigen dort in den Gemeinden, die sie gegründet haben und versuchen, verzweifelt dann nach Kleinasien rüberzukommen. Und immer wenn sie versuchen, dorthin zu kommen, geht der Tür zu und sie können nicht nach Kleinasien gehen und schließlich landen sie da in Mysien und da hat der Paulus einen Traum. Und in diesem Traum erscheint ihm ein Mann von Mazedonien und sagt, komm herüber und hilf uns. Und der Paulus erkennt, dass der Heilige Geist da die Tür geschlossen hat und gesagt, geh rüber nach Europa sozusagen, nach Griechenland und verkündigt dort das Evangelium. Und so gehen sie nach Troas, segeln hinüber und kommen nach Philippi. Und in Philippi treffen sie eine Frau, nämlich die Lydia, ist eine reiche Geschäftsfrau. Einmal so viel zum Thema auch, dass dort die Frauen immer nur alle unterdrückt waren und nicht gebildet waren oder sonst was. Das stimmt in manchen Bereichen, aber das kann man nicht generalisieren. Die Frauen haben teilweise eine hohe Stellung dort gehabt. Und sie war eine Geschäftsfrau, öffnet für den Paulus die Türen, Menschen bekehren sich und die haben einen ganz tollen Dienst da in Philippi. Und dann steigen wir ein, und ich möchte die Miriam bitten, dass sie uns das vorliest in der Apostelgeschichte Kapitel 16 von Vers 16 weg. Und lesen wir da, was da die Bibel zu uns sagt. Bis zum Ende. Nicht zum Ende der Bibel, aber zum Kapitel.
Eines Tages, als wir gerade auf dem Weg zur Gebetsversammlung waren, begegneten wir einer Sklavin, die von Dämonen besessen war. Sie betrieb Wahrsagerei und brachte ihren Herrn damit viel Geld ein. Sie lief nun hinter uns her und schrie: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Das wiederholte sich Tag für Tag. Paulus war schließlich so aufgebracht, dass er sich umdrehte und zu den Dämonen in ihr sagte: Ich befehle dir, im Namen von Jesus Christus aus ihr auszufahren. Und augenblicklich verließ er sie. Als ihre Besitzer ihre Hoffnung auf sichere Einkünfte zerschlagen sahen, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die oberste Stadtbehörde. Sie brachten sie vor die obersten Beamten der Stadt. Wegen dieser Juden ist die ganze Stadt in Aufruhr, riefen sie. Sie reden den Leuten Dinge ein, die im Widerspruch zu den römischen Bräuchen stehen. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen, deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu: Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten: Glaub an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Am nächsten Morgen schickten die obersten Beamten der Stadt Amtsdiener, um den Gefängnisvorsteher ausrichten zu lassen: Lass die Männer frei. Der Gefängnisvorsteher berichtete Paulus und sagte: Die Amtsdiener sind gekommen, um mir zu sagen, dass ihr frei seid. Geht in Frieden. Aber Paulus entgegnete: Sie haben uns ohne Prozess öffentlich auspeitschen und ins Gefängnis werfen lassen, obwohl wir römische Bürger sind, und jetzt erwarten Sie, dass wir uns heimlich fortschleichen? Niemals. Sie sollen selbst kommen und uns freilassen. Die Amtsdiener überbrachten den Beamten diese Antwort, und diese fürchteten sich, als sie erfuhren, dass Paulus und Silas die römische Bürgerschaft besaßen. Sie kamen ins Gefängnis und entschuldigten sich bei ihnen. Dann führten sie sie hinaus und baten sie inständig, die Stadt zu verlassen. Daraufhin kehrten Paulus und Silas in Lydias Haus zurück, wo sie mit den Gläubigen zusammenkamen und sie noch einmal ermutigten, bevor sie die Stadt verließen.
Danke. Wir sind also da oben in Philippi und dann zieht der Paulus weiter, Thessalonicher, Beröa, Athen, Korinth und dann zurück nach Jerusalem auf seiner zweiten Missionsreise. Es ist eine interessante Situation, es sind da ein paar Dinge drin, weißt du, wie es dir geht, die schräg sind. Oder? Ist dir da schon mal was aufgefallen beim Lesen? Irgendwas, was komisch ist? Was ist dir aufgefallen?
dass der Wahrsage Geist die Wahrheit sagt.
Zum Beispiel. Das ist ein Dämon und der Dämon sagt die Wahrheit. Ist ja auch nicht gerade das Übliche, oder? Soweit wir gelernt haben, sind die Dämonen und der Teufel, er wird als Vater der Lüge bezeichnet. Ist euch noch was komisch aufgefallen dort? Wieso wartet der Paulus tagelang? Da steht an einer anderen Übersetzung, viele, viele Tage lief diese Magd ihnen nach und schrie und hat gesagt, das sind Knechte des Höchsten und auf sie hört und so weiter. Und warum wartet der da tagelang, bis ihm so heroben steht und dann erst treibt er den Dämon aus? Hätte er doch schon am Anfang machen können, oder? Gibt es noch was Komisches da drin? Also was mich komisch dunkt ist, die Typen nehmen sie gefangen, reißen ihnen die Kleider vom Leib, ziehen sie nackt aus und prügeln sie mit Knüppeln. Ja, wieso sagt denn der Paulus nicht, dass er Römer ist und der Silas? Erst am nächsten Tag, nachdem sie bewusstlos geschlagen worden sind und weiß ich, was geschehen ist, wenn der gesagt hätte, wir sind Römer, ja, das wäre sofort anders gelaufen. Es wäre ihm nichts passiert. Du durftest keinen Römer antasten, der nicht eine offizielle Gerichtsverhandlung bekommen hat. Das ist der Grund, warum die vor Angst zitternd am nächsten Tag gekommen sind, die Obersten dieser Stadt, weil der Paulus hätte hergehen können, hätte sie anklagen können und sie wären verurteilt worden. Und zur damaligen Zeit hast du dann nicht deine Geldstrafe bekommen, sondern da hat es Dinge gegeben wie Galeere, Sklavenarbeit oder Tod. Warum wartet er so lang? Schauen wir uns die Dinge ein bisschen an. Gehen wir hinein in das. Ich hoffe, du bist jetzt genauso neugierig wie ich. Der Paulus ist dort in Philippi und da kommt diese junge Frau. Und wir lesen, dass diese junge Frau, es war wahrscheinlich ein Mädchen, vielleicht 12, vielleicht 14 Jahre alt. Wenn du im Originaltext nachschaust, dann siehst du, dass es um ein junges Mädchen geht, eine junge Frau. Warum? Weil dieses Mädchen besessen war von einem dämonischen Geist. Im Originaltext heißt es, dass sie einen Python-Geist hatte, einen Python-Spirit. Ihr kennt Python, das sind diese Würgeschlangen, diese großen. Und dieser Python-Geist geht zurück auf das Orakel von Delphi. Das Orakel von Delphi war eines der größten damaligen Zentren von Wahrsagerei und Zauberei. Da sind sie alle hingepilgert, weil sie wissen wollten, was die Götter von ihnen wollten. Und die Geschichte sagt, dass dort dieses Delphi-Orakel bewacht wurde von einer Schlange oder Drache. Man kann es in beide Richtungen übersetzen. Und dass der Gott Apollo gekommen ist und diesen Drachen oder diese Schlange besiegt hat. Und wir wissen eines, nämlich dass es ein dämonischer Geist ist, der da wirksam war. Und wir sehen, dass da eine Sklavin ist, die muss von ihren Eltern geraubt worden sein, gestohlen worden sein. Sklave zur damaligen Zeit war nichts Schönes, war was Furchtbares, Sklave zu sein. Sie ist wahrscheinlich nicht sexuell missbraucht worden, weil für diese Dinge hat man meistens Jungfrauen gebraucht. Aber was ihr angetan wurde, dass da ein Geist, ein Dämon Zugang bekommen hat, keine Ahnung. Auf alle Fälle war sie definitiv ein Opfer vom Menschenhandel, dieses junge Mädchen. Und sie hat viel Geld ihren Besitzern gebracht. Die Bibel sagt, es müssen mehrere gewesen sein. Es war wahrscheinlich wie ein Konsortium Geschäftsleute, die sie gekauft haben und die sie verwendet haben. Und sie muss sicher auch oft die Wahrheit gesagt haben. Sonst hätten die Leute einen Haufen Geld verdient mit ihr. Wenn sie nur Stuss redet, wären da wahrscheinlich nicht so viele hingegangen. Und der Paulus tut was Gutes, oder? Ist es was Gutes, jemandem zu helfen, der im Sex-Trafficking oder Menschenhandel oder so weiter gefangen wurde? Definitiv, oder? Und warum wartet er so lange? Die Bibel sagt da nichts darüber, aber ich glaube, dass er so lange gewartet hat, weil er gezögert hat, weil er gewusst hat, wenn er gegen diese Mächte angeht, dann geht es nicht ohne einen großen geistlichen Kampf. Ich glaube, das ist jetzt meine Interpretation, die Bibel sagt da nichts drüber, aber wir sehen dann, was daraus folgt. Wir sehen, dass es eine geistliche Macht war, sonst hätten diese Dinge ja nicht so passieren können. Ich glaube, dass der Paulus sich überlegte, wenn ich da jetzt eingreife, weiß ich nicht, ob ich mir die Finger verbrenne. Und schlussendlich setzt er dieses Mädchen frei und die Reaktion ist ja dann eine brutale, oder? Statt dass die Leute kommen und sagen, wow, das Mädchen ist freigesetzt worden, Gott wirkt, Wunder, unglaublich, was er da tut. Schnappen sie ihn und bringen sie ihn vor das Stadtgericht. Das haben wir schon mal erlebt. Wenn du dich erinnerst, in der Bibel, da wird ein Mann freigesetzt von einer Legion Dämonen. Dieser besessene Gerasener. Und wo fahren die Dämonen hin? In die Schweine. Und die Leute von der Gegend kommen und sagen, bitte haut's ab, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Die haben nicht dieses Wunder gesehen von diesem befreiten Mann, sondern die haben gesehen, unser Geld ist da ersoffen im See. Und das war ihnen wichtiger als wie das, was Gott tut. Und der Paulus treibt diesen Dämon aus und ist bereit, sich diesem geistlichen Kampf zu stellen. Er ist bereit, auch Leid einzugehen, wie wir ja noch gleich sehen werden, oder? Er war bereit, um des Reiches Gottes willen Schmach und Schande in Kauf zu nehmen. Hat schon mal einer getan, oder? Viele, Gott sei Dank. Aber Jesus Christus war genauso bereit, für das Reich Gottes zu leiden. Die Bibel sagt sogar, dass er an Leiden den Gehorsam gelernt hat. Weil ich glaube, dass, wenn es uns gut geht, ist es noch relativ einfach zu glauben, an Gott dran zu bleiben, zu sagen, super, toll, ich habe alles, es geht mir gut. Aber wenn ich mit Leiden konfrontiert bin, um des Evangeliums willen leiden muss, dann ist es oft eine Herausforderung. Weil ich die Chance habe, Ja oder Nein zu sagen zu dem Leid. Jesus sagt im Garten Gethsemane, als diese Knechte kommen, ihn verhaften wollen, da ist auch doch der mutige Petrus, oder? Der zieht sein Schwert und haut einem von diesen Knechten da ein Ohr ab. Gott sei Dank ist er nicht weit drüber gekommen, sondern er hat nur das Ohr erwischt. Und Jesus Christus sagt zu ihm, steck dein Schwert weg, denn ich muss den Weg gehen, so eine Art, den der Vater für mich vorbereitet hat. Ich könnte jederzeit meinen Vater bitten und er würde eine Legion Engel senden. Das sind, damals waren das 6.000, eine römische Legion, waren 6.000 Männer. Wir wissen, was ein Engel machen kann mit, mit einer Armee, geschweige denn 6.000. Aber er ruft sie nicht zu Hilfe. Er ist bereit, den Weg zu gehen, damit das Reich Gottes durchbricht. Um der vor ihm liegenden Freude willen, sagt die Bibel, hat er die Schande nicht geachtet, nackt, ausgepeitscht, geschlagen am Kreuz zu hängen und diesen furchtbaren Tod auf sich zu nehmen. Die Apostel damals hatten so eine Herzenshaltung. In der Apostelgeschichte 5 kannst du das nachlesen. Da sind sie vor dem Hohen Rat und die verbieten ihnen, das ist die Geschichte mit dem Gamaliel, wo sie überlegen, sollen sie umbringen oder nicht. Und der Gamaliel rät ihnen und sagt, na, wenn es von Gott ist, dann lieber nicht, weil sonst streitet ihr gegen Gott und wenn es nicht von Gott ist, hört es eh von selber auf. Und was sie tun, ist, sie schlagen und peitschen diese Apostel aus und dann heißt es, und sie gingen nach Hause voller Freude, dass sie um des Evangeliums willen leiden durften. Was für eine Herzenshaltung. Also mich fordert die heraus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn dann so Tage da ist, wo so die Dinge schief laufen und du denkst, was ist jetzt los da und wieso passiert das und Los! Ich bin vergessen! Wo bist du? Solche Dinge. Und ihre Herzenshaltung war aber, dass sie über die momentane Situation hinausgeschaut haben. Sie haben auf das hingeschaut, was Gott tun wird. Der Paulus hat das nicht einfach nur auf sich genommen und gesagt, naja, halten wir mal die Pappen. Sondern er ist hergegangen, der hat gewusst, Gott hat da was vor und Gott wird was tun. Und er war bereit, diese Dinge auf sich zu nehmen. Sind wir das auch? Wenn das Auto morgen in der Früh nicht anspringt, wenn du eilig hast in Gottesdienst und da fährt einer vor dir, der hat die Zeit gepachtet für sich und ähnliche Dinge. Ich sage nicht, dass das nicht Herausforderungen sind für uns, aber ich möchte uns einfach auch wieder bewusst machen, sind wir bereit, um des Reiches Gottes Willen Dinge auf uns zu nehmen? Wir haben es vorher gehört im Gebet. Bin ich bereit, eine halbe Stunde früher herzukommen oder eine Dreiviertelstunde, weil ich sage, ich will Teil sein vom Gebet, weil ich glaube, dass Gott durch Gebet was tut. Jeder von uns glaubt, dass Gott was durch Gebet tut, oder? Gibt es einen, der das nicht glaubt? Muss jetzt nicht aufzeigen, komm zu mir. Da treiben wir den Dämon aus und dann beten wir für dich dann nach dem Gottesdienst. Ich weiß auch, dass Gott durch Gebet, alles durch Gebet tut. Und warum betet ihr dann so wenig? Also manchmal bin ich sauer auf mich selber, weil ich denke, ja, warum fällt es mir so schwer? Warum muss ich mich so zusammenreißen, dass ich diese Zeit jetzt nehme für dich? Bibel lesen geht ja noch, aber dann noch beten. Ich habe eh den ganzen Tag schon so viel Zeug zu tun und da reicht es nicht, wenn wir es da haben. Es muss auf der einen Seite in unser Herz, aber auf der anderen Seite braucht es auch diese Bereitschaft, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Herr, du sagst es, da steht es drin und ich glaube dir das und ich tue es. So ähnlich geht es ja auch mit Heilung, oder? Das nehme ich auch für mich in Anspruch und glaub's und tu's. Gut, gehen wir weiter. Was dann passiert? Sie kommen vor diesen Hohen Rat. Eine andere Übersetzung sagt, es werden ihnen die Kleider vom Leib gerissen. Es kann durchaus sein, dass sie splitterfasernackt waren. Sie werden mit Ruten oder Knüppeln geschlagen. Eine Übersetzung oder die meisten Übersetzungen, Luther, Elberfelder und so weiter, Neu-Genfer sagen. Und sie erhielten viele Schläge. Wir wissen nicht, ob sie bewusstlos gewesen sind, aber wenn du viele Schläge mit dem Knüppel erhältst, ist die Chance relativ gut, dass du irgendwann nicht mehr bei Bewusstsein bist. Und diese Richter, die eigentlich Recht sprechen sollten, beteiligen sich noch dabei. Die prügeln mit. Und dann lassen sie sie ins Gefängnis werfen. Und im Gefängnis, jetzt kann man das nächste Bild zeigen, da kommen sie sogar noch in die innerste Zelle und ihre Füße werden in einen Block gelegt. Ob die Hände auch drin waren, wissen wir nicht. Aber auf alle Fälle hat der Wärter sicher gemacht, dass die ja nicht abhauen. Dass die ja nicht gehen können. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass da geistliche Mächte am Wirken sind, weil warum reagierst du so brutal und so außer dir auf so eine Situation, die haben einen Dämon ausgetrieben aus einem jungen Mädchen. Und jetzt liegen die da drin und was geschieht um Mitternacht? Sie beten und sie loben Gott und sie beten Gott an. Alle hören zu im Gefängnis. Aber nicht nur im Gefängnis. Stellen wir das einmal so ein bisschen bildlich vor, wie Gott da so im Himmel sitzt und zum Erzengel Gabriel sagt, hey, Moment mal, ich höre da was aus Philippi. So einen Sound habe ich jetzt noch nie gehört aus dem Gefängnis. Was ist denn da los? Was passiert da? Und sagt Gabriel, hey, du hast angebetet im Gefängnis. Ist Paulus und Silas, die sitzen im Gefängnis. Gott sagt, ja, und wieso hat das jetzt so lange gedauert, bis die anfangen anbeten? Und Gabriel sagt, ja, die waren bewusstlos, die haben sie mit Knüppeln geschlagen. Gott sagt, ja, okay, das erklärt manches. Keine Ahnung, auf alle Fälle hört der Himmel, was da unten geschieht. Und Paulus und Silas hätten allen Grund, stinksauer da drin zu sitzen oder zumindest einmal zu sagen, jetzt brauche ich ein bisschen Ruhe. Okay? Gut, Herr, verstehe, wir sollten jetzt beten, wir sollten jetzt anbeten. Hey, hast du meinen Rücken angeschaut? Ich kann kaum meine Hand hochheben, weil es so weh tut von den Schlägen und von den Dingen, die ich kassiert habe. Hab ein bisschen Verständnis. Morgen in der Früh schauen wir mal, wie es uns geht, und dann früh ist eh die beste Zeit zum Beten. Die fangen einfach an dort im Gefängnis. Die hätten jeden Grund, stinksauer zu sein auf Gott. Ne? Silas wird sagen zu Paulus, du Depp, du hättest die letzten Tage auch noch warten können, bis du diesen Dämon ausgetrieben hast. Oder zumindest kurz bevor wir abhauen. Wir haben schon gewusst, was da passiert. Nein, sie haben diese Dinge bewusst zugelassen. Und im Gefängnis, ich bin überzeugt, die haben eine andere Sicht gehabt. Sonst kannst du dort nicht auf einmal Lobpreis machen und anbeten. Ist ja eine keine schöne Situation, oder? Wenn du da im Gefängnis drin sitzt. Die wissen ja nicht, wie es weitergeht. Das muss nicht sein, dass am nächsten Tag die kommen und sagen, jetzt geht's, ciao, haut's ab. Es kann auch genauso sein, dass die weitermachen dort. Sie zum Tode verurteilen, was auch immer. Wenn geprügelt haben sie sie schon. Aber sie wissen, dass Gott Gott ist. Und sie wissen, dass Gott aus jeder Situation was Gutes machen kann. Und sie sind überzeugt, dass Gott das nicht einfach zugelassen hat, sondern dass Gott einen Plan hat damit. Und sie beten Gott an in diesem Gefängnis für seinen Plan und für das, was er vorhat. Ohne zu wissen, wie die Geschichte ausgeht. Da waren schon einmal drei Männer im Feuerofen, die zum Nebukadnezar gesagt haben, in Daniel kannst du das nachlesen, unser Herr kann uns retten da in dem Feuerofen, aber auch wenn er es nicht tut, beten wir niemand anderen an, außer unseren Herrn. Und Gott rettet sie. Andere hat Gott nicht gerettet. Sie sind im Märtyrertod gestorben. Auf alle Fälle beten sie Gott an, in den widrigsten Umständen. Und da muss ich mir auch manchmal selber bei der Nase nehmen, oder? Also in solchen Umständen war ich jetzt noch nie. Also müsste ich auch Gott anbeten können. Und ich denke, das ist so was Gewaltiges, auch heute wieder, wo wir gemeinsam Gott anbeten. Wenn ich mich entscheide, jetzt auf den Herrn zu schauen und ihn anzubeten, ihm die Ehre zu geben, das tut was mit mir. Ich werde auferbaut, ich werde gestärkt. Gott wird nicht gestärkt durch meine Gebete. Da sitzt nicht da und denkt, na, heute hat mir noch niemand angebetet, das geht mir so schlecht. Gott lebt, es geht ihm gut. Er braucht es nicht. Versteht ihr? Es ist nicht jemand, der sagt, so, ich lebe von dem, ich brauche das jetzt, sondern es ist um unseretwillen auch diese Anbetung, weil du kannst nur wirklich Gott anbeten mit einem dankbaren Herzen. Indem du dich entscheidest, ihm und seinen Verheißungen zu vertrauen. Und sie beten ihn an und was passiert? Gott hat schier nicht mehr ausgehalten. Ich weiß nicht, ist er persönlich runtergekommen, hat gesagt, jetzt rütteln wir mal ein bisschen an diesem Gefängnis. Und dann springen alle Türen auf. Das kann man sich ja vielleicht noch erklären, wenn jetzt die Türen zu sind, und gut, bei verriegelten Türen ist es wieder ein bisschen schwieriger, aber wenn ein Erdbeben kommt und die Wände so wackeln, kann ja mal eine Tür aufspringen, oder? Aber dass die Fesseln abfallen von allen Gefangenen. Also normalerweise beutelst du mit, weißt du, hast schon mal probiert, geh mal, kauf dir ein paar Handschellen, mach zu und dann fangst du mal an schütteln. Kannst Musik auflegen dazu. Und schaust, wie lange du brauchst, bis diese Handschellen aufspringen. Es ist ein Wunder, was da geschieht, absolut. Bei allen Gefangenen, dieser Block springt auf, ihre Fesseln fallen ab. Und dann geschieht noch ein Wunder. Irgendwie muss der Gefängniswärter mitbekommen haben, der Vorsteher, dass da irgendwas faul ist, und er rennt hinunter, bewaffnet. Er denkt, er schaut runter und sieht, da ist eine Türe offen. Rennt bewaffnet hinunter, weil er muss ja jetzt die Gefangenen hindern daran, dass sie abhauen. Und er kommt hinein und er sieht, alle Türen sind offen. Und was will er tun? Sich umbringen. Warum? Weil er den richtigen Schluss zieht, oder? Gefängnis, offene Türen, ja, da ist niemand mehr da. Welcher Idiot bleibt im Gefängnis sitzen, wenn die Türen aufspringen? Niemand. Und er will sich umbringen, weil er denkt, die sind alle weg und ich muss jetzt gerade stehen dafür. Und dann hört er die Stimme von Paulus, die sagt, hey, tu dir nichts an, wir sind alle noch da. Was, wie, wo, wem? Alle da? Und ich glaube, das war der Punkt, wo dieser Gefängniswärter mit Furcht und Zittern auf die Knie fällt. Weil er sagt, was da passiert, nicht nur, dass die Gefängnistüren offen sind, nicht nur, dass die Gefesseln abgefallen sind, und keiner ist geflohen, weil zum ersten Mal diese Gefangenen dort die Freiheit erlebt haben, wenn Gott kommt. Es gibt sonst keinen Grund, warum sie dort. Sie waren im Gefängnis, aber sie waren frei, weil sie Gott erlebt haben. Und er sagt, er muss gewusst haben, in etwa, was der Paulus und der Silas gemacht haben, weil sonst, denke ich, wird er nicht gesagt haben, was muss ich tun, dass ich errettet werde. Und dann geschieht, er wird errettet, sein ganzes Haus wird errettet, er holt den Paulus und den Silas und dient ihnen. Und am nächsten Tag kriegt er die Ordner, lass sie laufen. Sie sollen von dannen ziehen. Und jetzt macht der Paulus wieder was Schräges, oder? Also wenn ich geprügelt worden bin, im hintersten Block, in der sichersten Zelle eingesperrt bin und dann kommt einer zu mir und sagt, du kannst gehen. Ja, was werde ich tun? Speedy Gonzales, so schnell kannst du gar nicht schauen, wie ich aus diesem Gefängnis draußen bin. Und der Markus hat Philippi hinter sich. Aber der Paulus, der nimmt die Chance nicht wahr. Er geht her und sagt, wäre noch schöner. Die haben uns ohne Gerichtsverfahren eingekerkert und jetzt kommen die gefälligst selber, der Richter und seine Konsorten, und sollen sich bei uns entschuldigen. Und da sehen wir, dass der Paulus sich bewusst war, was für ein Recht er gehabt hätte. Und da sehen wir, der Paulus hätte dieses Recht auch schon am Tag davor anwenden können. Aber er hat es nicht getan um Gottes Willen, weil er gewusst hat, Gott hat da was vor. Und so kommen die und entschuldigen sich und wow, tut uns leid. Eigentlich mögen wir die Juden ja. Es war ein Versehen, entschuldige bitte. Wir sind ja normalerweise ganz anders und sowas kommt normalerweise nie vor. Wir wissen auch nicht, was da passiert ist gestern. Und sie bitten sie, Philippi zu verlassen. Sind auch wir bereit, für das Reich Gottes Dinge auf uns zu nehmen? Sind wir bereit, die Zeit zu investieren, die es braucht? Jetzt nicht nur in Gottesdienst, sondern Gebetszeiten oder was auch immer. Und ich möchte es jetzt nicht... Man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen, okay? Man kann vom Pferd fallen in dieser Hypergrace-Lehre, also diese... Wie nennt man das? Hypergrace? Diese. Wie heißt er denn da? Warten, wir haben wir den. Wurscht. Der deutsche Theologe, der da im KZ gestorben ist, der hat billige Gnade. Bonhoeffer nennt es billige Gnade. Das heißt, wo es halt um mich geht und was ich brauche und was jetzt notwendig ist und Gott liebt mich ja und das ist alles wahr. Und das stimmt alles. Aber Gott ist auch Gott und es muss nach seinen Vorstellungen gehen. Gott wird seine Wertevorstellungen nicht für dich ändern, sondern wir müssen uns mit seinen eins machen. Die andere Seite vom Pferd ist, wenn ich jetzt halt nur noch mit Disziplin und mit Pressen das tun will, um Gott zu beweisen, dass ich alles richtig mache, das ist genauso daneben und geht schief. Aber wenn ich mit Gott und aus seiner Gnade die Dinge tue, die er sagt, dann werde ich erleben, wie er durch mich wirkt. Der Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen Apostel, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir. Er war sich bewusst, was Gott für ihn getan hat, wie Gott ihn errettet hat. Und aus dem heraus war er auch bereit, alles für Gott zu tun. Lass uns kurz zusammenfassen. Und dann wollen wir noch miteinander beten. Punkt 1. Das Richtige zu tun, was gut ist, bedeutet nicht immer, dass du dafür gelobt wirst und dass da jeder wohlwollend entgegenkommt. Manchmal kann auch das Gegenteil passieren, wenn du mit geistlichen Mächten zu tun hast. Wenn Widerstand kommt, muss ich auch Gott fragen, wie ich damit umgehen soll. Nicht immer geht es darum, dann aufzustehen und zu widerstehen. Manchmal muss man auch Dinge zulassen, bereit sein, Leid auf sich zu nehmen, weil Gott was vorbereitet, weil Gott uns positioniert für einen Durchbruch, den er vorbereitet hat. Und Durchbrüche gibt es nun einmal nicht ohne Widerstand. Sonst wäre es kein Durchbruch. Okay? Ein Durchbruch braucht Widerstand. Wenn wir ungerecht behandelt werden, wenn wir Ungerechtigkeit erleben und erfahren, jammern wir dann? Sind wir stinksauer? Haben wir die Schnauze voll jetzt? Jetzt habe ich genug getan, jetzt lang genug probiert mit Gott? Oder bin ich bereit zu sagen, Gott, du bist derjenige, der auf dem Thron sitzt, nicht ich. Du weißt, was du tust und ich will auf deinen Wegen wandeln und ich bin auch bereit, wenn es sein muss, auch Leid zu erfahren. Kann ich in solchen Situationen mich entscheiden, Gott dankbar zu sein? Nur, wenn ich auf ihn schaue. Nicht, wenn ich auf mich und meine Umstände schaue. Nur, wenn ich immer wieder auch die Gnade habe, aber auch die Bereitschaft, sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, Gott zu vertrauen. Und manchmal muss man sich recht oft dafür entscheiden. Das ist Teil unseres Lebens. Aber jedes Mal, wenn ich mich entscheide, Gott zu vertrauen, ihn anzubeten, dann tut Gott etwas. Im Geistlichen geschieht was. Es mag eine Zeit lang dauern, bis es dann im Natürlichen der Durchbruch sichtbar ist, aber Gott tut es, weil er Gott ist. Und weil seine Verheißungen wahr sind und Ja und Amen sind. Darum sollen wir den Willen Gottes prüfen in diesen herausfordernden Situationen. Dass wir den Heiligen Geist fragen sollen auch, hä, was hast du jetzt da drin vor? Und selbst wenn wir keine Antwort bekommen, dürfen wir wissen, dass Gottes Pläne sich erfüllen und dass sein Wille geschieht. Das heißt nicht immer, dass wir den Sieg erringen. Also nein, das stimmt nicht. Ich muss mich korrigieren. Wir erringen immer den Sieg. Aber manchmal ist der Sieg hier auf der Erde mit gewaltigen Durchbrüchen und manchmal ist der Sieg auch, dass der Herr uns zu sich heimholt und wir dort die Herrlichkeit mit ihm erleben dürfen. Die da auf der Erde die Durchbrüche erleben, sind Überwinder, sind Sieger, aber auch die, die zum Herrn dürfen, sind Sieger und sind Überwinder. Und darum, lasst uns bereit sein auch, zu sagen, Gott, du hast was vor mit dieser Stadt. Gott, du hast was vor mit dieser Gemeinde. Gott, du hast was vor mit diesem Land. Und was immer es kostet, wir wollen uns zur Verfügung stehen, damit dein Reich gebaut wird und dass du verherrlicht wirst. Amen. Herr, wir beten, dass du uns diesen Geist schenkst, eines Kalebs, eines Joshuas, eines Paulus. Herr, wir bitten dich, dass du uns einfach auch neuen Mut gibst und einen neuen Glauben, eine neue Hoffnung, dass deine Pläne geschehen auf dieser Erde. Herr, ich bete auch, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir uns nicht selber helfen wollen, sondern mit allem, was wir sind, auf dich vertrauen. Und dass wir sogar in solchen Situationen, Herr, immer wieder den Mut haben und die Kraft haben und die Gnade haben, Herr, uns für dich zu entscheiden. Schenk uns ein dankbares Herz, Herr. Ich bete einfach, dass du uns zu Dienern in deinem Reich machst. Ich bete, dass du uns ein dienendes Herz schenkst. Und ich bete, Herr, dass wir in diesem Dienen wissen dürfen, dass wir dir gleichgestaltet sind. Denn du bist gekommen, um nicht zu herrschen, sondern um zu dienen, Herr Jesus. Und zeig uns, wie das da alles funktionieren soll mit all den vielen Dingen, die wir eh schon am Hut haben. Aber hilf uns, dass dein Reich immer an erster Stelle kommt und wir uns immer wieder entscheiden, dich an erster Stelle zu setzen. Danke auch für die Kraft, die du uns dazu gibst, Herr. Darum bitten wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich segne dich mit dieser Kraft. Ich segne dich mit neuem Glauben. Ich segne dich mit dieser Freude, die Jesus gesagt gehabt hat, weil er gewusst hat, was da kommt, ist so viel herrlicher. Und ich bin bereit, auch durch Situationen durchzugehen. Ich segne dich mit diesem Geist Jesu. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.